Hallo Leute, schön, dass ihr einschaltet zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über Themen, die uns bewegen, Gefühle, die Nachrichten in uns auslösen. Und diese Woche soll es um die das Scheitern der RAF im 21. Jahrhundert gehen. Das kleine, leise Atmen, das ihr hier im Hintergrund hört, und die Babygeräusche sind unser inzwischen 6 Wochen altes Baby, das bei mir auf dem Arm schläft und sich ein bisschen dann doch bewegt. Aber zurück zum Podcast. Man muss die RAF und ihre Wirkung in der damaligen Gesellschaft verstehen, um Deutschland zu begreifen. Viele Konflikte lassen sich auch heute noch darauf zurückführen. Umso interessanter ist, dass gerade diese RAF an der Neuzeit scheitert.
Ja, was ist passiert? Vor kurzem wurde die RAF-Terroristin Daniela Klette von der Polizei in Berlin-Kreuzberg verhaftet. Sie hatte unter einem Tarnnamen offenbar mit gefälschten Papieren gelebt. Ihre Komplizen Burkhard Garweg und Ernst Volker Staub werden noch immer gesucht. Wir hören ja jeden Tag neue Meldungen, dass wieder etwas durchsucht worden ist von der Polizei. In Klettes Wohnhaus wurden Waffen wie eine Panzerfaust gefunden. Und ein Teil der Berichterstattung und auch der Reaktionen in den sozialen Medien auf diese Verhaftung wirkt wie ein Echo aus einer fernen Zeit. Und ein bisschen stimmt das ja auch. Klette, Garweg und Staub stehen seit 30 Jahren auf der Liste der meistgesuchten TerroristInnen. Und sie verübten bis 2016 Überfälle mit Waffengewalt, wahrscheinlich um sich mit Geld zu versorgen. Interessanterweise hat ein Podcast namens Legion Most Wanted unter der Leitung von Keschrau Beros 2023 die Spur zu Daniela Klette in Kreuzberg aufgetan. Und zwar bei Recherchen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und Bilderkennung im Netz. Das scheint wohl auch der Grund zu sein, warum Klette inzwischen gefasst wurde. Die Rote Armee-Fraktion muss man aber auch nochmal erklären in ihrer ganzen Tragweite und warum sie für dieses Land so wahnsinnig prägend gewirkt hat in alle Richtungen, natürlich vor allem in eine terroristische. Sie war eine linksextreme Terrorgruppierung, die sich als kommunistische, antiimperialistische Stadtguerilla nach lateinamerikanischem Vorbild verstand. Antiimperialistisch muss man hier aber sehr speziell verstehen, hauptsächlich als antiamerikanisch. Gegen die imperialistische Politik, zum Beispiel der Sowjetunion, hatte die RAF nicht so viel auszusetzen. Sie wurde in den späten 1960ern unter anderem von Andreas Baader, Gudrun Enslin und Ulrike Meinhof begründet. Die Mitglieder der RAF wähnten sich in einem Kampf gegen den Staat, den sie als faschistisch und imperialistisch betrachteten. Und sie waren inspiriert und auch beflügelt von den Studentenbewegungen der 60er Jahre und auch dem Vietnamkrieg und der Proteste dagegen. Die RAF hat am Anfang Anschläge verübt, später Banküberfälle, Entführungen und Bomben- und Brandanschläge. Und sie waren in den ungefähr 25 Jahren, in denen sie mehr oder weniger aktiv waren, für mindestens 33 Morde und über 200 Verletzte verantwortlich. Die RAF teilt sich grob in 3 Generationen auf. Die erste Gründungsgeneration, die auch die Ideologie als Grundstein gelegt hat und die sehr auf Öffentlichkeitsarbeit bedacht war, regelmäßig Papiere veröffentlicht hat. Die haben mit Bomben- und Brandanschlägen zum Beispiel die US-Streitkräfte attackiert, den Axel Springer Verlag und die Polizei. Ein Großteil der RAF-Aktiven wurde Anfang der 70er verhaftet und damit endeten auch die Aktivitäten der ersten Generation. Während die zweite Generation entstand, die hatte kaum personelle Überschneidungen und sie hat zuerst vor allem versucht, die Verhafteten der ersten Generation freizupressen. Sie hat den Kampf mit noch härteren Mitteln fortgeführt. Der deutsche Herbst 1977 gilt als Höhepunkt des RAF-Terrors. Da wurde zum Beispiel der Präsident des Bundesverbands der Arbeitgeber, Hans-Martin Schleyer, entführt. Der wurde dann schließlich auch ermordet. Damit sollte die Führungsspitze der RAF freigepresst werden. Und als das nicht so recht klappte, wurde dann auch noch das Lufthansa-Flugzeug Landshut entführt nach Mogadischu. Dabei hat die RAF sich mit der antisemitischen Terrorgruppe PFLP, Volksfront zur Befreiung Palästinas, verbündet. Das muss man auch wissen, dass bei der RAF und auch in ihrem Umfeld immer wieder antisemitische Strömungen vorhanden war, was viele verwundert, weil sie sich eigentlich gegen den Nachfolgestaat des Dritten Reiches, so dachten damals einige Menschen, gerichtet hat. Schließlich tauchte die dritte Generation in den 1980ern auf, agierte eher im Verborgenen. Bis heute sind nicht alle Mitglieder und Attentäter bekannt und ganz viele Gerüchte und Verschwörungsmythen ranken sich um diese Leute. Anders als die Generationen davor war sie in der linken Bewegung eher isoliert. Der letzte Mord von der RAF fand 1991 statt an dem Treuhandchef Detlef Carsten Rohwedder. Und der letzte Anschlag wurde 1993 auf eine Justizvollzugsanstalt verübt, ein Sprengstoffattentat. Wobei am Tatort die DNA von allen dreien RAF-Rentnern gefunden wurde, von denen jetzt wieder die Rede ist, also von Klette, Staub und Garweg. Im Herbst 1993 schließlich versuchte eine Spezialeinheit, die GSG 9, am Bahnhof von Bad Kleinen die Führungsebene der RAF zu verhaften. Eine führende Terroristin wird dabei geschnappt, ein anderer Terrorist stirbt und es ist unklar, ob es sich um Suizid oder eine Art Hinrichtung gehandelt hat. 1998 löst sich die RAF offiziell auf. Die ziemlich radikale, brutale, mörderische Vorgehensweise der RAF und aber auch die sehr harte staatliche Reaktion darauf hat vor allem in den 70er Jahren die Gesellschaft gespaltet. Gleichzeitig prägte die RAF und die Reaktion darauf natürlich die deutsche Politik. Zum Beispiel sind viel strengere Sicherheitsgesetze und völlig neue Fahndungsmethoden angewendet worden. Die ideologische Reaktion, die war ebenfalls bemerkenswert. Auch in der Gesellschaft und in den Medien war eine öffentliche Meinung lange, man kann es nicht anders sagen, gespalten. Einige sahen tatsächlich in der RAF Helden, Befreiungskämpfer, andere von Anfang an Terroristen. Die Medien spielten dabei auch eine wesentliche Rolle. Wie bei vielen anderen Debatten war die RAF Anlass, darüber zu diskutieren, über Freiheit, Sicherheit und die Grenzen des Staates. Speziell aber war die Frage, ob und ab wann Gewalt eigentlich ein legitimes Mittel gegen den Staat ist, eine, die intensiv diskutiert wurde und die dann dazu geführt hat, dass vor allem viele linke Bewegungen später gemerkt haben, dass sie sich von Gewalt als politischem Mittel abgrenzen müssen.
Ja, Sascha. Was ging in dir vor, als du jetzt die Tage wieder sehr oft in den Nachrichten den Namen Daniela Klette gelesen, gehört hast?
Wir haben ja am Anfang hier immer emotionale Reaktionen und das ist ein bisschen merkwürdig, weil ich habe da gar keine große Emotionalität, sondern ich habe immer nur Emotionalität beobachtet. Ich bin selbst so zwischen diesen ganzen Generationen. Ja, also die Generation vor mir, die meiner Eltern oder so ein bisschen ältere, die haben das noch sehr intensiv und aktiv erlebt. Aber ich war beim Deutschen Herbst 2 Jahre alt. Nachvollziehbarerweise jetzt nicht unbedingt was mich da jeden Tag beschäftigt hat. Deswegen hatte ich das erste Mal so richtig tatsächlich Kontakt damit. 1993 bei Bad Kleinen und zuvor bei dem Sprengstoffanschlag. Und da hatte ich damals das Gefühl, ach, die gibt's noch. Aber das, was ich so ganz oft beobachtet habe, was ich super wichtig finde, ist, dass die RAF in den 70er und auch den 80er Jahren ein extrem wichtiger deutscher Bezugspunkt war für Politik und für die Gesellschaft. Also das war so ein Referenzpunkt, über den alle diskutiert haben, wo jeder eine Meinung hatte, wo alle Menschen sich irgendwie zu verhalten mussten. Und was schon, zumindest am Anfang, das kann man, wenn man mit Leuten spricht, auch immer wieder hören, dass schon am Anfang eine sehr verstörende Welle der Sympathie in der Bevölkerung vorhanden gewesen zu sein schien. Du bist im Jahr des letzten Anschlags geboren, 1993. Hast du irgendwie eine emotionale Beziehung zu dieser ganzen Thematik?
Ja, also du hast es ja gerade schon gesagt, irgendwie mein Geburtsjahr war so das Ende der überhaupt aktiven Zeit von der RAF. Ich habe so ein diffuses Faszinosum für die ganze Geschichte. Ich habe natürlich auch irgendwie den Bader-Meinhof-Komplex gesehen, damals im Kino, und fand das einfach faszinierend, über diese Gruppe mehr zu erfahren. Ich weiß auch so, dass es eins der letzten, in Anführungszeichen, aktuellen Themen in meinen Geschichtsbüchern in der Schule war. Also ich habe davon schon in der Schule gelernt und ich finde auch so, gerade als junger Mensch, dann hörst du irgendwie, erst eine Studentenbewegung, die lehnen sich auf und das ist irgendwie, die greifen zu Mitteln, zu denen sonst niemand gegriffen hat und es läuft dann alles aus dem Ruder. Ich kann total verstehen, wie das die Gesellschaft so in den Bann zieht, positiv und negativ. Wenn man heute sieht, wie manchmal politische Diskurse von so Kleinigkeiten eingefärbt sind und sich deswegen komplett verändern, kann ich mir vorstellen, vorstellen, wie damals irgendwie Talkshows, Gespräche zu Hause, auch Gespräche wahrscheinlich auf der Arbeit, wie wird der Staat geführt, wie ist die Polizei, wie begegnet man diesem ganzen Terror und dem Wahnsinn? Ich kann mir richtig vorstellen, wie einnehmend das war für das Land. Und ich habe eine Faszination auch für diese Banditengeschichte, diese Fluchtgeschichte, die ja jetzt einfach schon über 20 Jahre in Deutschland Thema ist und man immer wieder so lose dann diese Nachrichten hört, okay, die werden haben da wieder einen Geldtransporter überfallen mit einer Panzerfaust und da wurde wieder irgendwie ein Supermarkt geplündert oder eben überfallen dann für das Geld. Und das sind alles so, ja, Punkte, die ja eigentlich so die letzten Tage zumindest wie so Fixsterne immer wieder so, ja, einen begleiten und dann hört man das und jetzt hört man, jetzt ist Daniela Klette endlich gefasst und es ist irgendwie verrückt, absurd. Ich dachte auch, dass die auf ewig im Untergrund bleiben werden wahrscheinlich und dass sie jetzt gefasst wird und dann auch noch so über so in Anführungszeichen banale Sachen wie Bilderkennungssoftware, ja, weil sie sich in einem Capoeira-Club hat fotografieren lassen. Also ja, ich finde, da ist schon auch ein bisschen Comedy mit drin. Wenn ich ein Capoeira-Club wäre, ich würde auf jeden Fall jetzt Werbung damit machen, ja, dass so ein Leben im Untergrund nicht so geil ist wie Capoeira-Tanzen.
Ja, wie genau das zustande gekommen ist, mutmaßlich natürlich, Details sind dann nicht immer so leicht nachvollziehbar, aber darüber sprechen wir auch später noch. Wir haben auch eine Sprachnachricht von Keschrau dabei, der nochmal ganz genau erklärt, wie das zustande gekommen ist, dass Sie Daniela Klette aufgespürt haben. Aber ich würde gerne mit dir nochmal über dieses Faszinosum sprechen. Weil natürlich sind gewalttätige Terroristen jetzt erstmal so retrospektiv, wie kann man da was gut finden? Und trotzdem sehen wir immer wieder, auch heute noch, gibt es Leute, die da auch tatsächlich dem was Positives abgewinnen können.
Ja, also vor ein paar Tagen lag am Maybachufer hier in Berlin eine ganz große Matratze, auf der gesprayt war, viel Kraft Daniela und viel Glück Burkhard und Volker. Und so eine persönliche Ansprache mit Vornamen, kann natürlich jetzt auch sein, dass das irgendwie die Zeit hat, da auch so ein bisschen recherchiert und es führt, auch die Spur führt in das Umfeld von Klette. Trotzdem, dass sowas öffentlich erstmal an Maybachufer so liegt und den Leuten so auffällt, ich habe es auch in einigen Stories gesehen, lass uns gerne drüber sprechen. Ich kann es zum Teil nachvollziehen, warum es anfangs irgendwie eine Faszination gab für die RAF. Es gab ja auch dann immer wieder so diese, ich sage es mal, der rote Stern mit dem Maschinengewehr drüber. Das war ja so kurz vor, ich würde jetzt nicht sagen Ramones Shirt, aber das war so ein Zeichen, das nicht komplett, hey, das ist hier eine terroristische Vereinigung, sofort bitte verbieten, fertig, sondern es hatte schon eine Faszination, die ich nicht ganz verstehen kann, aber so diese ersten Glimpses davon, dass da eine junge Gruppierung ist, StudentInnen, die lassen sich das jetzt nicht mehr gefallen, die wollen jetzt zeigen, dass alles in eine ganz andere Richtung geht und so, und ja, wir finden Amerika scheiße, wir finden das alles, wie es gemacht wird, in Deutschland gerade scheiße. Das ist irgendwas, dem kann ich noch so nachfühlen. Ich finde dann halt, der Weg und die Entwicklung ist für mich völlig nicht nachvollziehbar und vor allem irgendwie Terrorismus, der bis heute irgendwie von einigen dann so als, ja, so schlimm war es ja nicht, das verstehe ich nicht. Hast du eine Erklärung, wie sich das entwickeln konnte?
Also es gab ja am Anfang wirklich eine Sympathieebene in Teilen der Bevölkerung, vor allem von links. Man hat die Bundesrepublik so Ende der 60er wahrgenommen als verstaubt, auch durchaus noch als durchsetzt von Nazis, früheren Nazis, die eigentlich gar nicht richtig aufgehört haben, im Staatsapparat zu wirken. Das stimmte zu einem Teil. Auf der einen Seite war also nachvollziehbar, warum man sich gegen diesen Staat auflehnen wollte. Ich glaube aber, dass dieser Kipppunkt ins Extremistische an vielen Leuten auch deswegen vorbeigegangen ist, weil damals die Debatten noch andere waren. Es war schon auch eine andere Zeit. Und Gewalt hatte einen anderen Stellenwert. Ich glaube, auch durch und mit der RAF ist überhaupt so diese Selbstverständlichkeit, dass man in einem liberalen, demokratischen Rechtsstaat gefälligst keine Gewalt anwendet. Das ist bei den meisten Menschen, auf jeden Fall nicht bei allen, aber bei den meisten Menschen so Common Sense im politischen Kontext geworden. Das war, glaube ich, nicht immer so. Und man kann es auch daran erkennen, dass ein ehemaliger Außenminister 2001 ein sehr aufschlussreiches Interview gegeben hat, wieso die Stimmung in der Gesellschaft war. Die studentenbewegten 60er Jahre, dazu hat der damalige Außenminister Joschka Fischer von den Grünen 2001 ein Stern-Interview gegeben, berüchtigt geworden geradezu. Der hat da sehr offen gesagt, ja, ich war militant Anfang der 1970er Jahre, also genau zu der Hochzeit der beginnenden RAF. Und er hat der Bundesaußenminister hat damals gesagt, er hat Steine geworfen, er besetzte Häuser, er langte kräftig hin und er hat einen Polizisten verprügelt. Das konnte man später auch bei einem bekannt gewordenen Foto erkennen. Das bedeutet, er war schon auf eine Weise gewalttätig, wo man sagen würde, wenn das heute passieren würde, dann würde man jetzt nicht unbedingt annehmen, ah, guck mal, diese Person wird demnächst Bundesaußenminister. Ja, also da war so eine Selbstverständlichkeit ja. auch von Gewalt oder vielleicht nicht eine Selbstverständlichkeit, aber eine eher, sowas passiert schon mal von Gewalt, dass Menschen...
Gewalt für den richtigen Zweck ist okay.
Genau. Und ich glaube, dass das so eine ganz wichtige Wirkung war von diesem Terrorismus von Linksextremen, dass ganz viele linke Bewegungen irgendwann gemerkt haben, so funktioniert es ja ganz offenbar nicht.
Ja gut, weiß ich nicht. Ich würde auch heute noch sagen, in Berlin ist mein 1. Mai ist so ein Thema, aber auch sonst gibt es immer wieder Demonstrationen, die in Gewalt ausstreiten, wo ich sagen würde, auch heute gibt es auf jeden Fall auch noch einige Charakter, die ich kenne, Menschen, die sagen, ja gut, okay, jetzt müssen wir mal sehen, müssen wir mal abwiegen und wenn das das mildeste Mittel ist, dass man hier halt dann zu Gewalt greifen muss, dann muss das hier halt mal sein. Mhm. Sicherlich ist heute der Common Sense wirklich ein anderer, was ich auch wirklich richtig und wichtig finde, aber wenn wir sehen, dass das jetzt einfach eigentlich schon 50 Jahre her ist und heute noch so leichte Ausläufer in die Gesellschaft trotzdem gibt, dann finde ich das schon interessant, auch unter dem Aspekt, dass die halt ja eigentlich Jugendliche waren, junge Menschen waren, die sich radikalisiert haben und seitdem ein Leben im Untergrund führen müssen. Mhm. Und jetzt wird Daniela Klette geschnappt. Ich finde, das ist schon einfach, da hinter dieser Story ist was, über das man auf jeden Fall reden kann und wo ich auch verstehen kann, dass das so Gefühle auslöst in den Menschen, beziehungsweise, dass man manchmal fast so dazu neigt zu denken, hoffentlich schaffen die es. Also so viel Glück weiterhin, ich hoffe, ihr kommt durch, ich hoffe, man findet euch nicht und so. In so einer fast schon Robin Hood-Erzählung, naja, die haben ja nur Gutes getan. Und da würde ich schon krass, ich will gar nicht sagen zweiteilen oder unterscheiden, weil ich würde auch schon sagen, dass die terroristische Zeit auf jeden Fall verurteilenswert war. Aber dieses Leben von beispielsweise jetzt Daniela Klette teilt sich ja auf zwischen irgendwie politischem Engagement, Radikalisierung, dann Beteiligung an terroristischen Anschlägen und dann hin zu Geldbeschaffung, weil Leben im Untergrund.
Ja.
Und diese Story an sich finde ich einfach wahnwitzig, ein Krimi aus der eigentlichen Neuzeit, den man so live mitverfolgen konnte die letzten Jahre. Und ja, auch gerade, ich meine, es gibt irgendwie gerade am Tag 3 Push-Benachrichtigungen. Es wurden jetzt neue Fahndungsbilder gefunden. Die haben sich also doch auch gesehen. Die haben Zeit miteinander verbracht die letzten Jahre, außerhalb auch der Überfälle. Und hinzu finde ich dann, das mündet dann in diesen, ich sage es mal, Schwierigkeiten des 21. Jahrhunderts, dass die Digitalisierung am Ende dann trotzdem dazu führt, dass die geschnappt und gefasst werden. Das ist ein Drehbuch. Also ich bin gespannt, wann irgendwie Eichinger den nächsten Film darüber dreht.
Ja, dass dieser Drehbuchcharakter, also gerade dieses am Ende so eine vergleichsweise normale Gangsterkarriere zu haben, also mit Geldtransporterüberfällen, das ist auch eine Komponente, die ich ganz häufig bei Leuten, die, sagen wir mal, das verharmlosen wollen oder die da sogar noch Sympathien entwickeln, überhaupt nicht verstehe. Es gab einen Taz-Kommentar von einem Mann namens Jürgen Gottschlich, der geschrieben hat, ich zitiere, Daniela Klette, Burkhard Garweg und Ernst Volker Staub sind schon lange für niemanden mehr eine Bedrohung. Man hätte ihnen schon vor 25 Jahren einen Rückweg in die Legalität anbieten können. Und das bei Leuten, die ziemlich sicher eine Vielzahl von Überfällen begangen haben, dabei auch geschossen haben, Menschen bedroht haben, ja, und jetzt auch, würde ich mal sagen, Geldtransporterfahrer, Supermarktangestellte, Bankangestellte sind jetzt nicht irgendwie die Speerspitzen des persönlichen Kapitalismus oder so. Also das komplett auszublenden, dass die einfach Raubüberfälle begangen haben, das finde ich schon steil, aber es ist auch ein bisschen verräterisch, weil ich glaube, dass die RAF auch deswegen, daher kommen ja ein bisschen von vielen Leuten so cool gefunden wurde, weil es so ein die hatten so einen Underground-Charakter, so ein Revolte-Outlaw. Die haben am Anfang wirklich auch krasse Medienarbeit gemacht. Ja, die haben Interviews gegeben, die haben ihre eigene Geschichte erzählt. Die hatten auch dann zeitweise in Anführungszeichen coole Fotos. Einer der Terroristen ist halt, war halt Porsche-Fahrer. Das ist mit Sonnenbrille aufgetreten. Also es war so eine Ebene, wo man dachte, hä, was passiert da? Und gleichzeitig die weltpolitische Lage. Es gab schon den Kalten Krieg. Es gab schon Menschen, die waren davon überzeugt, auf der bösen Seite ist das böse Amerika und die Guten sind die Befreiungskämpfer, die jetzt überall auf der Welt anfangen, für die Bevölkerung zu kämpfen, damit endlich der Sozialismus und so weiter und so fort. Das ist, man muss dafür sehr viel an Realität ausblenden, aber gerade wenn man so kulturelle, richtige Glorifizierung von der RAF anschaut, dann ahnt man, dass das daher kommen kann.
Ja, also was dem Bader-Meinhof-Komplex Film damals vorgeworfen wurde, war ja auch, dass es hieß, boah, der ist vielleicht zu verherrlichen, das könnte wieder neue Aufmerksamkeit, positive Aufmerksamkeit auf die RAF, die Person, die Protagonistinnen bringen. Das fand ich, um ehrlich zu sein, nicht. Ich fand auch, gerade als es dann relativ schnell an die Morde, beziehungsweise wo ich an die Opfer ging und man gesehen hat, wie kaltblütig dann beispielsweise ein Fahrer mit umgeschossen wurde oder wie hemdsärmlich, die Menschen auch einfach am Ende umgebracht haben, dann war dahinter, fand ich, nicht mehr dieses geniale diese geniale terroristische Vereinigung, die irgendwie für das Gute so Robin Hood-mäßig durch die Gesellschaft sich bewegt, sondern ich fand, es war relativ schnell auch im Film klar, dass das hier komplett aus dem Ruder läuft und dass das komplett verurteilenswürdig ist. Trotzdem glaube ich, dass es bis heute Leute gibt, die einfach auch was übrig haben, Softspot haben, nicht nur für dieses Outlaw, sondern auch das Katz-und-Maus-Spiel, weil Leute, die über Jahrzehnte immer wieder auftauchen, kurz in Erscheinung treten, am Ende dann sich nur, das ist ja die Erzählung, Geld für sich, die brauchen ja Geld zum Überleben im Untergrund holen und dann wieder verschwinden, da kann ich verstehen, dass es Menschen gibt, die das interessant finden, die das verfolgen und natürlich irgendwie hoffen, dass die nicht geschnappt werden. Ich würde total gerne mit dir einmal über diese Finanzierung tatsächlich sprechen, weil ich das so lame 20. Jahrhundert finde, Geldtransporter mit Waffen zu überfallen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob die in der heutigen Zeit nicht einfach auch andere Möglichkeiten haben, sich zu finanzieren. Also Geldtransporter zu überfallen und irgendwelche Supermärkte auszurauben, ist das jetzt irgendwie die Finanzierungsbasis von einer Terrororganisation im Untergrund? Ich meine, es gibt sehr viele Terrororganisationen, die super digitalisiert sind, die sich seit Jahren, Jahrzehnten digital verwalten und sich auch digital finanzieren. Ich finde es verrückt, weil es ja wahrscheinlich dann doch traurigerweise auch noch sehr viele UnterstützerInnen in diesem Land weltweit gibt, die bereit wären, denen irgendwie Geld zuzuschieben. Ich finde es verwunderlich, dass es gar nicht, dass da keine andere Option wahrscheinlich gab, als irgendwie Geldtransporter mit einer Bazooka zu überfallen. Nee.
Meine Einschätzung wäre, dass das natürlich damit zusammenhängt, dass die, wenn sie schon im Untergrund leben, auch genau die Instrumente weiter fortführen, die sie A gelernt haben und die sie B beherrschen. Es ist jetzt, glaube ich, nicht so Standardrepertoire von RAF-TerroristInnen, dass sie mit Bitcoin-Sammlungen um die Ecke kommen, selbst wenn es technisch möglich wäre. Und natürlich muss man dazu sagen, die Art und Weise, wie das alles geschehen ist, die hängt ganz eng damit zusammen, dass sie von Anfang an, da waren ja in der dritten Generation, wussten, es geht hier um bewaffneten Kampf. Da haben sie sich ja selber rein imaginiert. Ja, also man muss ja sich vorstellen, das war für die deutsche Gesellschaft deswegen so wichtig, weil eine Gruppe von Leuten gedacht hat, wir sind in einem faschistischen Staat, wir müssen einen Umsturz herstellen, wir brauchen die Revolution und wir sind jetzt die Speerspitze dieser Revolution. Und es gab damals sehr viele, und da rührt bestimmt auch ein Teil der Sympathie her, sehr viele, die dachten, wir brauchen eine Art von Revolution. Das Problem war, dass es sich irgendwann verselbstständigt hat und irgendwann gab es halt einen SPD-Bundeskanzler und SPD-Bundeskanzler jetzt als die Speerspitze des faschistischen Regimes zu betrachten, da muss man auch schon eine ganz schöne Hirnverrenkung betreiben, vorsichtig gesagt. Und trotzdem kann man sehen, wenn jemand von Anfang an sagt, ich will bei einem bewaffneten Kampf mitmachen, dann ist es eher, sagen wir mal, Art untypisch, wenn der jetzt um die Ecke kommt mit irgendwelchen Haustürbetrügereien, um Geld zu verdienen.
Ja, weiß ich nicht, weil also ich finde jetzt nur zu sagen, ja gut, die kommen halt aus dem 20. Jahrhundert, deswegen verhalten sie sich wie Menschen aus dem 20. Jahrhundert. Wir leben in einer Zeit, in der ja oft das 20. Jahrhundert sich einfach gut ins 21. Jahrhundert einmorpht und irgendwelche UnterstützerInnen zu finden. Es gibt ja auch, darauf werden wir später noch zu sprechen kommen, die Recherchen von Keschrau Berus, der womöglich kleine Zusammenhänge zu Anonymous in Deutschland herstellen konnte. Also weiß ich jetzt nicht, ob man, nur weil man irgendwie aus dem 20. Jahrhundert kommt, gar nicht irgendwie das 21. Jahrhundert mit einbeziehen kann. Also wahrscheinlich ist es die Antwort, es ist aber irgendwie, finde ich, eine traurige Antwort. Und dann auch wieder absurd, dass sie halt in Berlin geschnappt wurde. Also das finde ich auch irgendwie was an dieser ganzen Story. Das kommt jetzt noch dazu. Also jetzt nicht irgendwie so major Fehler wie Bilder irgendwie auch bei einem Capoeira-Verein machen zu lassen von sich, wenn man eine international gesuchte Terroristin ist, sondern auch sich in der Hauptstadt aufhalten. So, ich, I don't know. Ich komme irgendwie, ich finde diese Geschichte ist, manchmal ist es ja so, dass irgendwie so Polizeirecherchen aufgedeckt werden und dann kommt irgendwie raus, wie die Polizei dann drauf gekommen ist, die Leute zu finden. Und dann denkt man sich so, hey krass, und dafür habt ihr jetzt irgendwie 5 Jahre lang so ein 10-Mann-Team an LKA-BeamtInnen gehabt, die auf Hochdruck gesucht haben und am Ende seid ihr draufgekommen, weil der Schwager angerufen hat und gesagt hat, ich war's.
Ja, ja.
So, ah, okay, cool, das ist ja krasse Arbeit. Und ich denke mir halt so, es gab so viele Aktenzeichen XY-Sendungen. Es war immer wieder Thema, es war schon einfach... Die Fahndung zumindest war schon ein Teil der jüngsten Kriminalgeschichte.
Ja, ja, und nicht nur Kriminalgeschichte, sondern auch so Kultur. Ne? Wenn wir von Prägung in Deutschland sprechen, dieses klassische RAF-Fahndungsplakat, da haben, glaube ich, alle Leute schon 100 verschiedene satirische Annäherungen und gesehen. Ja, das war etwas, was jetzt im Alltag schon bestimmt hat. Und gleichzeitig ist da in ganz vielen Bereichen, glaube ich, schwierig mit umgegangen worden.
Ja, genau. Also da würde ich gerne reingehen, weil wenn man sich überlegt, also ich kenne, glaube ich, nur die Gesichter, also richtig gut, dass ich es selbst irgendwie so zeigen könnte, wäre irgendwie Jan Marschalek und wahrscheinlich die RAF-TerroristInnen. Also so die drei, dieses Bild auch, diese verschwommenen Gesichter, die hat man doch immer wieder gesehen. Und ich finde es dann halt, ich kann mir das so schwer vorstellen, wie dann jemand einfach in Berlin-Kreuzberg irgendwie ein normales Leben führt und irgendwie zum Capoeira geht und sich denkt, ja klar, macht Bilder für die Website, kein Thema, ich bin dabei. Lass uns mal zu der Recherche von Keschrau auch kommen, weil ich das einfach, also wirklich Leute, der Podcast Legion Most Wanted, so krass. Ich habe mir gedacht, wenn ich Keschrau wäre, wieso steht die Welt nicht still? Die recherchieren das und kommen auf die Spur und wir hören uns ja auch jetzt gleich an, wie. Und ja, es wurde schon in ein paar Medien aufgenommen, aber das, was Keschrau uns gleich erzählt, das finde ich einfach, es hat mir komplett die Schuhe ausgezogen, finde ich sehr faszinierend.
Also Mitte letzten Jahres, da hat sich ein Hörer bei uns gemeldet, Sebastian. Sebastian hat gesagt, dass er in Köln auf einer Anonymous Party eine Frau kennengelernt habe, die gesagt hat, sie sei eine gesuchte Terroristin. Sie habe irgendwann auf so ein Fahndungsplakat gezeigt und gesagt, das da bin ich, Daniela Klette. Wir haben gesagt, das klingt nach einem spannenden Podcast, lass uns das machen. Gar nicht mit dem Ziel, jetzt Daniela Klette zu finden, sondern mit Sebastian gemeinsam herauszufinden, wer diese Frau denn eigentlich gewesen ist. Um das abzukürzen, einer unserer Recherchewege ist es gewesen, die Fotos, die er hatte von dieser Frau, zu vergleichen mit den Fotos von Daniela Klette. Das war kein Match. Also haben wir dann den Journalisten Michael Kolborn von Bellingcat kontaktiert und haben ihm Fotos von Daniela Klette gegeben und gesagt, such mal bitte nach diesem Gesicht in den Weiten des Internets. Und was er dann gefunden hat, war eben ein Match. Er hat offenbar nur eine halbe Stunde dafür gebraucht. Und dieses Foto, dieses Match war von einer Frau, die in einem Capoeira-Verein als Mitglied immer wieder mitgemacht hat. Wir haben dann sofort gesehen, dieser Capoeira-Verein, der ist hier in Berlin-Kreuzberg. Unser Büro ist hier auch in Berlin-Kreuzberg. Und haben gesagt, das ist quasi vor unserer Haustür und sind da hingegangen. Und mein Kollege Patrick und meine Kollegin Celine, sie sind dann zusammen da hingegangen, haben sich da angemeldet, haben da Capoeira gemacht und dann eben auch festgestellt, mit Fotos auch von dieser Frau, von der wir damals noch nicht wussten, dass sie Daniela Klette ist, an den Wänden quasi dieses Vereins. Und wir wussten, okay, sie waren offenbar das letzte Mal vor 4 Jahren. Das letzte Mal, also vor 4 Jahren, war Daniela Klette offenbar tanzen in diesem Capoeira-Verein. Und das ist da so ein bisschen so das Ende unserer Recherche auch gewesen, weil wir den Podcast dann veröffentlichen mussten. Was wir noch herausgefunden haben in der Zeit, ist eben, wer diese Frau gewesen ist, nämlich Claudia Yvonne. Als solche hat sie sich ausgegeben. Mein Kollege Sören hat da die Facebook-Seite von Daniela Klatte gefunden, wo sie sich eben als Claudia Yvonne ausgegeben hat und eigentlich Fotos von irgendwelchen Gärten und Bäumen gepostet hat, aber eben auch von diesem Capoeira-Verein. Und das war dann auch für uns dann klar, als die Nachricht kam, Daniela Klatte ist gefangen genommen worden und irgendwann die Mitteilung kam, dass sie offenbar Capoeira getanzt hatte, da wussten wir, alles klar, wir waren offenbar der richtigen Person auf der Spur.
Ja. Das ist einfach eine absurde Geschichte, finde ich. Also, das hört sich ja alles logisch an, auch wenn man den Podcast hört, da wird es noch viel genauer und auch nochmal eine andere Spur erzählt. Also ich finde es wirklich einfach sehr, sehr hörenswert, zumal Keschrau auch sehr, sehr gut diesen Wunsch des Journalisten beschreibt oder des journalistischen Teams, da was gefunden zu haben und wie sehr man dem danach gehen will, wie sehr man aber auch natürlich Journalist ist und in dem Moment saubere Arbeit machen möchte. Das fand ich fast so eine Subebene, die darin erzählt wird, die ich noch faszinierender fand als die Geschichte an sich. Aber die Geschichte ist, finde ich, halt auch so absurd, dass sich jemand meldet und sagt, hey, hier Europe's Most Wanted. Ich war in ihrer Wohnung, die hat mir gesagt, dass sie das ist.
Ja, vor allem, weil das ja dann am Ende nur der Anlass war. Weil sie haben ja wirklich existierende Fotos von Daniela Klatte einfach an diesen Journalisten gegeben und alles davor hatte wahrscheinlich oder zumindest in erster Linie nicht was damit zu tun. Das Interessante ist nun, dass der Journalist ein öffentlich zugängliches Instrument benutzt hat, ja, also eine Plattform für Gesichtssuche im Internet und vorhandene Fotos, ja. Es gibt da verschiedene. Eine zum Beispiel heißt pimeyes.com, eine andere heißt tineye.com. Und das ist eine sogenannte Face Search Engine oder Reverse Image Search. Das heißt, man lädt ein Foto hoch und diese Suchmaschine sagt, wo dieses Gesicht sonst wo noch auftauchen könnte. Und die KI wird halt dazu benutzt, zu überlegen, wie sieht das Gesicht aus, von welcher Perspektive, wenn ich diese Perspektive auf einem Foto habe. Das ist diese Mechanik. Und das hätte man die ganze Zeit tun können. Ja, das ist eine öffentliche Suchmaschine, die war in der BBC besprochen, in Washington Post, New York Times, im Spiegel kam die schon vor. Insofern, man hätte das tun können und dann hätte man da einen Treffer landen können.
Das erinnert mich irgendwie so sehr an so Kriminalgeschichten oder vor allem Unschuldige, die im Gefängnis sitzen und dann ist irgendwie der DNA-Beweis entwickelt worden und es wurden nochmal Spuren durchgesucht und plötzlich kommt dann raus, okay, der Nachbar war es und nicht der Mann und der Mann sitzt seit 25 Jahren im Knast in Amerika und kommt jetzt endlich raus. Ich finde das irgendwie verrückt, dass so gerade in Kriminalfälle immer wieder so die Neuzeit reinslidet und dann wirklich einfach Verbrechen aufgeklärt werden können, die halt ganz lange nicht aufgeklärt wurden. Zumal es ja, soweit habe ich das im Podcast rausgehört, auch noch ein Team gibt, das weiterhin an diesem Fall arbeitet, von dem ich mir dann denke, ja, aber was machen die, wenn die nicht irgendwie neue Ermittlungstoole mit einbeziehen in ihre Ermittlungen? Fragen die dann immer noch irgendwie die Nachbarn, die da drei Straßen weiter gelebt haben, ob die irgendwas gesehen haben 1973 oder wie läuft das ab? Das würde ich, also finde ich total interessant und ich finde es auch interessant, falls es jetzt wirklich so ist, dass es über die Ecke jemand hört, es steckt der Polizei das nochmal, die kommen dann auf die Spur und verhaften sie dann. Also absurd.
Also wir wissen, Keschrau hat auch sehr deutlich gemacht, dass er jetzt nicht der Tippgeber der Polizei war. Finde ich auch völlig legitim. Wenn man journalistisch arbeitet, muss man jetzt nicht den Behörden zuarbeiten in seinen Recherchen. Aber es ist ja sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass das mit dem Podcast zu tun hat, dass jemand den Podcast gehört hat, es vielleicht versucht hat nachzuvollziehen und dass deswegen so der Tipp dann dahin kam. Oder dass die Polizei selbst den Podcast gehört hat. Auch das kann natürlich sein.
Werbung. Sascha, ich würde gerne mit dir über Isso, der Ernährungspodcast, sprechen. Das ist ein Podcast, der alle Ernährungsmythen mal ganz genau unter die Lupe nimmt. Und zwar von Achim Sahm. Er ist Ernährungswissenschaftler und Bestsellerautor, der wirklich informativ und unterhaltsam alles rund um Ernährung erklärt, vor allem aber ohne erhobenen Zeigefinger.
Ja, Jule, du weißt ja, ich bin sehr oft auf TikTok unterwegs und da gibt es nun wirklich unfassbar viele Leute, die einem alles Mögliche über Ernährung erzählen, wie man richtig intervallfastet, wie man richtig abnimmt, was Sportler essen sollen oder eben auch nicht. Und da bietet Achim Sahm zusammen mit der Moderatorin Julia Rohrmoser eine echte Orientierung durch diesen gigantischen und sehr verwirrenden Wust an Informationen.
Regelmäßig laden die beiden sich aber natürlich auch noch Gäste in den Podcast ein. Und es geht von ErnährungsforscherInnen über ÄrztInnen bis hin zu Prominenten. Wichtig ist ihnen dabei, dass jeder so, wie es am besten passt und ohne Verbote sich ernähren soll. Die bringen nämlich laut Achim gar nichts.
Ja, das ist auch genau mein Ansatz, dass man da so mit einer befreiten Haltung rangehen kann. Jeden Donnerstag gibt es diesen empfehlenswerten Podcast. Jeden Donnerstag erscheint eine neue Folge. Natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Hört hinein, ist so der Ernährungspodcast.
Viel Spaß beim Hören. Werbung Ende. Ich würde total gerne ein Schlussplädoyer von Keschrau mit reinnehmen und mit dir drüber diskutieren, weil Keschrau eben meinte, ey, eine Theorie kann natürlich wirklich sein, dass, weil man sich ja schon fragt, welche international gesuchte Terroristin lässt einfach von sich Bilder machen? Also das ist doch das at least wenigste, was du weißt, wenn du im Untergrund lebst, wenn du vor allem andere Papiere hast und so, dass du jetzt nicht einfach irgendwie casual dich fotografieren lässt, einfach vor allem, wenn du es vermeiden kannst. Also ich hätte jetzt gesagt, das ist was anderes, wenn die Bilderkennungssoftware ein Bild gefunden hätte, wo sie, ich sag mal, im Hintergrund drauf ist, kann ja auch schon sein, dass irgendwie Touristinnen durch Berlin-Kreuzberg laufen und sie sitzt irgendwo im Hintergrund im Café und die Bilderkennungssoftware erkennt die dann halt auf irgendeinem Bild von Sandy Müller aus was weiß ich woher. Aber in dem Fall war es ja so, dass sie in die Kamera gelächelt hat und sich hat fotografieren lassen. Und eine Theorie von Keschrau war da eben zu sagen, hey, was ist, wenn die wirklich so sehr 20. Jahrhundert ist, dass sie halt überhaupt nicht mit Bilderkennungssoftware gedacht hat.
Natürlich
weil es
nicht,
gibt
ja
viele Capoeira-Vereine, wenn du irgendwie noch so in der Denkweise des 20. Jahrhunderts bist und dir denkst, naja, die sollen mich erstmal finden, also gibt ja 325 Capoeira-Vereine in Deutschland, viel Glück bei der Suche, dann schließt man natürlich ein bisschen aus, dass KI und Bilderkennungssoftware nicht so funktionieren.
Ja, also ich glaube, dass auch Terroristinnen am Ende immer noch Boomer sind von der RAF und tatsächlich kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie in dem Moment, wo sie da fotografiert wurde, sich überhaupt nichts dabei gedacht hat. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es von vielen anderen Leuten, die gesucht wurden aus einer ähnlichen Altersgruppierung, keine Fotos. Und die sind sehr bedacht darauf, dass das so bleibt. Man kann da natürlich nur vermuten. Aber ich glaube schon, dass mit reingespielt hat, dass 30 Jahre im Untergrund einen irgendwann, selbst wenn das dann gut einigermaßen funktioniert, irgendwann einen vielleicht nicht mehr so alert sein lassen. Ja, sie ist 65, ist ja auch wie so eine Rentenzeit. Vielleicht hängt das schon damit zusammen. Ich würde mit dir gerne nochmal ein bisschen historisch über die Wirkung reden, die die RAF damals hatte. Weil ich glaube, dass das Deutschland, wie wir das heute kennen, natürlich massiv geprägt worden ist von den extremistischen Taten, von den Morden der RAF und auch der Antwort des Staates darauf und auch der Gesellschaft darauf. Zum Beispiel, ich glaube, dass die RAF die Rechte auch so stärker gemacht hat, weil sie so überdeutlich gezeigt hat, im Moment kommt die Gefahr von links, da sind die Terroristen. Mhm. Und es gab in Deutschland auch immer Rechtsterrorismus. Aber das war so groß und auch medial, zum Teil absichtlich, so groß präsent, dass es Leuten sehr leicht gefallen ist zu sagen, ja, die linke Bedrohung und nach rechts ist auch schlimm, aber die linke Bedrohung. Und dieses Erbe, das ja zum Teil bis heute Leute sagen, Gewalt von rechts, aber auch von links, ja, dass gerade auf der konservativen Seite manche Menschen unfähig sind, einfach zu sagen, Rechtsextreme verüben Gewalttaten, Punkt, dass sie immer noch anfügen müssen, aber Linksextreme auch, das ist ein Erbe der RAF. Und solche Haltungen einfach gestärkt zu haben, der Feind ist links und rechts, naja, ist auch ein bisschen schwierig, naja, und so weiter. Das ist, glaube ich, tatsächlich eine ganz fatale Spätwirkung der RAF gewesen. Glaubst du, dass hier meine Argumentation irgendwie stimmt, oder?
Ja, ich sehe es zum Teil so wie du. Also ich glaube auch, dass die RAF überhaupt nichts für die Linke getan hat. Ich glaube überhaupt nicht, dass man da jetzt heute sagen muss. Und ich finde es eigentlich total schrecklich, dass man bis heute immer noch diesen Zusatz hat, dass man sagt, oder dass es ja heute auch wirklich noch viele Menschen gibt, die weiterhin denken, Gewalt und das Problem mit Gewalt kommt von links und rechts, ist eigentlich gar nichts, oder wenn, dann ja, ist ja auch dann nur Verteidigung, das muss ja irgendwie sein. Das finde ich schrecklich. Ich frage mich schon manchmal, wenn man jetzt Verständnis hat, und du hast vorhin ganz klar gesagt, das war eine andere Zeit damals, das war auch eine andere Zeit, was irgendwie das Gewaltverständnis anging. War es auch eine andere Zeit? Und das ist jetzt meine Frage. Ich war nicht in der Zeit, aber ich könnte mir halt vorstellen, die kommen irgendwie aus einem Deutschland, in dem, das war jetzt nicht mehr faschistisch, aber es waren natürlich noch sehr, sehr viele Menschen in aktiven Positionen, ob jetzt als BeamtInnen, als Eltern, als, ich sage jetzt mal, gesellschaftsbestimmende Personen, formende Personen, die ein faschistisches Gedankengut hatten. Und wenn sie es nicht gesagt haben, dann haben sie es at least gedacht. Und ich finde eh, in Deutschland ist oft das Problem, dass die Leute sich halt viel denken und es dann nicht richtig sagen. Also die Frage ist es eine logische Gruppierung, wenn man diese Zeit damals berücksichtigt? Ich will nicht sagen, damit notwendig, sondern wirklich kann man, wenn man jetzt folgerichtig, genau, kann man jetzt, wenn man diese Zeit sieht, besser verstehen, warum die sich gefunden haben und warum die sich radikalisiert haben und warum die vielleicht auch dachten, dass diese radikale, wir greifen zu Waffen, der einzige Weg ist, wie man dieser Situation da begegnet. Da würde ich zumindest sagen, wenn man diese Zeit berücksichtigt, so wie wir das ja heute ein paar Mal in der Argumentation auch gemacht haben, dann kann ich das besser verstehen.
Ja, diese Genese, die hängt halt sehr eng mit den 68ern zusammen. Und eigentlich ist die RAF und übrigens auch ein paar andere Bewegungen Leute, die gesagt haben, Studentenproteste super, aber das geht uns alles nicht weit und genug, wir wollen Revolution. Ja. Und dann haben die Leute auf der Straße gerufen, ja, irre, wir wollen auch Revolution. Ohne, glaube ich, auch von den großen Bewegungen der 68er, die aus meiner Sicht für sich genommen das Land positiv verändert haben, ohne zu merken, dass ein paar von denen unter Revolution einfach verstehen, wir bringen schon mal Leute um. Und da gab es eine Radikalisierung von dieser linken Bewegung, auch basierend, glaube ich, auf einer Romantisierung der Revolution.
Du, ich glaube auch, dass es eine sehr intellektuelle Debatte ist, immer nur zu sagen, alle Menschen sind sich völlig darüber einig, dass man alle Interessen ohne Gewalt durchbringt. Ich glaube, wenn du einige Menschen hier im Land fragst, natürlich sind die sich nicht richtig bewusst darüber, wie ist die Umsetzung und was bedeutet das dann tatsächlich. Aber ich glaube, es gibt viele Menschen, die sagen, naja, fürs Richtige, wenn dafür Gewalt angewendet wird, in einem gewissen Maß, ist doch in Ordnung. Und ich glaube, dass das tatsächlich eher der Realität entspricht, als dass alle völlig verstanden haben, was Gewalt wirklich bedeuten würde, wenn man sagt, man öffnet der so eine kleine Hintertür und dann kann man ja mal sehen, wie man das irgendwie wieder stoppt, wenn es dann soweit ist.
Auf jeden Fall. Und das ist ja schon eine interessante Entwicklung, genau in dem Kontext, dass wir so verschiedene Verständnisebenen haben von dem, was zum Beispiel ein Umsturz ist. Wenn man jetzt immer heute in den Medien liest, Umsturz, dann denken die meisten Menschen an Rechtsterroristen, die irgendwie so reichsbürgerartig versuchen, sich zu bewaffnen und dann irgendwie den Bundestag zu stürmen oder irgendwas. Ja. Umsturz hatte mal einen eindeutig linken Charakter, wenn man das so in der Öffentlichkeit gesagt hat, im 20. Jahrhundert. Da gab es also eine Verschiebung. Und diese Verschiebung, die finde ich deswegen so spannend, weil die, glaube ich, sehr viel zu tun hat damit, dass die RAF überhaupt erst ermöglicht hat, dass ein Großteil der in Anführungszeichen nicht extremen Linken gesagt hat, okay, wir müssen hier irgendwie demokratischer vorgehen. Also ich glaube, dass für eine Abgrenzung, und da würde mich deine Meinung interessieren, weil dass für eine Abgrenzung der Linken die RAF bedeutet hat, dass sehr viele Leute in der Umweltbewegung, an die Atomkraft zum Beispiel, dass sehr viele Leute gemerkt haben, Gewalt führt uns in eine katastrophale Spirale. Gerade weil der Staat so offensiv geantwortet hat und weil natürlich am Ende unfassbar viele Unschuldige ermordet wurden.
Ja, ich frage mich, ob da wirklich so eine klare Abgrenzung stattgefunden hat, weil es ist ja heute immer noch so, dass es, ich will es nicht sagen, komplett gleichgesetzt wird, aber man snappt immer wieder in linke Argumentationen rein, die eigentlich irgendwie nichts mit links zu tun haben. Es ist ja nicht, RAF ist ja nicht gleich links. Und ich würde schon sagen, vielleicht hätte es da noch deutlich mehr Abgrenzung von allen Seiten gebraucht. Ich war jetzt, wie gesagt, in der Zeit damals nicht dabei, aber wenn ich heute sehe, dass es immer noch sehr viele SympathisantInnen gerade aus dieser Ecke gibt, dafür, dass es eigentlich obvious keine linken Themen sind, die vertreten, sondern super eine super radikale Untergruppierung, die für sich vielleicht mal irgendwann aus links so abgelöst hat, dann würde ich sagen, hat es der Linken bis heute eigentlich gar nichts gebracht oder wenig gebracht, weil jetzt zu so sagen, ist ja super, bei euch sind einige Verrückte dabei, dann könnt ihr euch ja von denen distanzieren und ist ja dann eine Chance für euch. Weiß ich nicht, ob das am Ende so funktioniert hat. Was ich auf jeden Fall sagen würde, ist, was ich total sehe, wenn alle Augen auf links auf RAF sind, dann ist es natürlich schwierig, dass sich eine Rechte von der Konservativen häutet und das organisch passiert. Auf der anderen Seite will ich eigentlich auch nicht der RAF so viel Macht zuschreiben, dass ich jetzt sagen würde, naja, die RAF ist schuld, dass die Konservativen sich nicht richtig von den Rechten distanziert haben, weil da waren all eyes on links oder all eyes on RAF. Ich weiß nicht, ob in Deutschland nicht eher grundsätzlich eine Tendenz da ist, sich nicht richtig von rechts zu häuten.
Das kann schon sein, aber eigentlich kann es ja irgendwie immer nur einen Staatsfeind Nummer eins geben. Es gibt ein sehr interessantes Zitat von einem Publizisten namens Ralph Giordano, 1992 im Spiegel getätigt. Da hat der Spiegel über Rechte und Rechtsextreme ihn gefragt. Und da hat Ralph Giordano gesagt, die deutschen Konservativen und ihre Führungsriege sind unfähig, sich von rechts wirklich bedroht zu fühlen. Für sie steht der eigentliche Feind immer noch links. Rechts, das sind irgendwie ungezogene Verwandte. Und ich glaube, dass das genau, 1992 gesagt, ich glaube, dass das genau darauf bezogen ist und dass da diese ganze linke Bewegung auch durch diese terroristischen Verstrickungen und auch die große Sympathie am Anfang eigentlich dafür gesorgt hat, dass man auf konservativer Seite sehr lange gedacht hat, wir müssen uns gegen den Feind wappnen, alles andere ist jetzt mal zweitrangig.
Nee, das glaube ich nicht, sorry. Also ich glaube wirklich, dass Deutschland qua seiner Geschichte ein Problem damit hat, sich von rechts ordentlich zu lösen. Also jetzt irgendwie
vielleicht
zu sagen...
Vielleicht kann ja beides gleichzeitig der Fall sein.
Ja,
oder?
Vielleicht kann beides gleichzeitig der Fall sein, aber ich würde wirklich... Also ich finde die Aussage, es kann nur ein Staatsfeind Nummer eins geben, undifferenziert. Ich würde sagen, wir leben in einer Zeit, in der es super viele Staatsfeinde geben kann und weiß ich gar nicht richtig. Also wenn wir sehen, was gerade Demokratie alles bedroht, dann ist es nicht eine Sache, sondern dann sind es viele Sachen. Und Demokratie kann von vielen Seiten bedroht werden. Und da würde ich sagen, leben wir nicht heute in einer viel differenzierteren Gesellschaft, um zu sagen, wir schauen alle nach links, da ist das Problem und dann haben wir eine Lösung, tschüss. So funktioniert es halt nicht mehr. Und ja, es gibt Gewalt von links. Und wenn man sich die Statistiken ansieht, dann ist es auf jeden Fall auch ein Problem. Neben der Gewalt von rechts, das noch ein viel größeres Problem ist, statistisch gesehen. Trotzdem würde ich sagen, dass ich es nahezu lächerlich finde, das auf die RAF beziehungsweise auf links zu schieben, dass in Deutschland die Rechten als ungezogene Verwandte angesehen werden. Weil ich glaube, dass das mit Teil des Problems, des großen Problems in Deutschland schon immer war und wahrscheinlich auch immer sein wird. Weil also diese Aussage ist jetzt irgendwie Anfang der 90er getroffen, aber sie könnte auch aktuell sein, sie könnte super aktuell sein, sie könnte von einem über irgendeinen AfD-Politiker in den letzten Wochen getätigt worden sein, dass man sagt, ja komm, okay, also hier alles weit, ich habe da irgendwie gar nichts erkannt. Hä, rechtes Gedankengut? Nee.
Ja, wobei die Brandmauer zwischen Union und AfD, die steht ja noch. Das, was ich bei der RAF häufig gemerkt habe, ist, dass sie eine Zeit lang als eine Art Gretchenfrage funktioniert hat. Mhm. Ja, also Gretchenfrage im Sinne von, wie stehst du zu Gewalt gegen den Staat?
Ja.
Ja, und das, ich glaube, da ist eben gerade durch diesen deutschen Herbst 1977, als die RAF in kurzer Folge mehrere Morde und auch diese Entführung der Lufthansa-Maschine verübt hat, da ist durch diesen deutschen Herbst auch in gewisser Weise die Stimmung gekippt und es wurde sehr deutlich, das ist nicht mehr nur hier mal ein Kaufhaus und da mal aus Versehen und hier ist ärgerlicherweise, man wollte zwar X, aber hat Y, sondern da hat er seine Extremform angenommen, wo die Sympathisanten, die vorher wirklich flächig vorhanden waren, plötzlich Schritt für Schritt abgerückt sind und wo deutlicher geworden ist, und das ist vielleicht die Folge der RAF, dass deutlicher geworden ist, Gewalt kann in einer liberalen Demokratie keine Lösung für tatsächlich vorhandene Probleme sein.
Naja, und das, glaube ich, ist auch mit einer Hauptproblematik, die irgendwie so ausgeklammert wurde von der RAF selbst. Hat die Gewalt irgendwo Grenzen? Also wenn ich dann lese, irgendwie mindestens 33 Morde, dann hat die Gewalt ja keine Grenzen, sondern dann ist sie halt in dem Moment, in dem sie ein nötiges Mittel ist, wird sie billigend in Kauf genommen und man macht es halt, weil man sagt, ja gut, das ist für ein höheres Ziel. Und das, finde ich, hat die auch schon immer so wahllos gewalttätig wirken lassen auf eine Weise, wo ich mir dachte, also es kann doch aus diesem Grund gar nicht einfach sein, sich dem anschließen zu wollen. Ja. Das ist doch nichts.
Wahrscheinlich, um das mal in der Wirkung, das ist eine reine Vermutung und das kann man auch nur vermuten, das kann man ja nicht nachweisen. Aber wahrscheinlich hat die RAF dazu geführt, dass in den Köpfen der meisten Menschen in Deutschland, würde ich sagen, verankert ist, ermorden für die gute Sache ist falsch.
Ja.
Und ich glaube, dass das vorher weniger verbreitet war. Ich glaube, dass das vorher insgesamt etwas war, was ja so ein bisschen handfester betrachtet worden ist. Aber es war ja auch eine autoritärere Zeit. Menschenleben waren auch auf einer anderen Ebene nicht so, sagen wir mal, nachverfolgbar, nachvollziehbar, wie das heute vielleicht der Fall ist.
Glaubst du, das ist eine fortwährende Erkenntnis in unserer Gesellschaft? Oder kannst du dir vorstellen, dass das nochmal zurücksnappt?
Ich bin ja Optimist, aber das heißt nicht, dass ich jetzt in allen Bereichen denke, wow, es wird super toll. Ich glaube, dass diese Erkenntnis gar nicht alle, natürlich nicht alle erreicht hat. Und ich glaube, dass die RAF als Phänomen, so groß sie in Deutschland war, auf einer globalen Ebene, wo das inzwischen wichtig ist, natürlich nicht ausschlaggebend war, dass ausreichend viele Menschen gemerkt haben, oh, Gewalt in der liberalen Demokratie sollte man nicht anwenden. Ich glaube, für Deutschland gibt es eine Spätwirkung, aber wenn ich mir anschaue, dass es eigentlich schon heute eine Verklärung teilweise gibt, dass Leute das quasi so eine Art Pop-Phänomen, ich kann da nie was mit anfangen, vielleicht auch in anderen Bereichen auch, dass Leute irgendwelche Massenmörder-T-Shirts tragen, dass also Gewalt irgendwie auch so eine Hipster-Komponente entwickeln kann und dann eben politische Gewalt halt so für politische Hipster geeignet ist. Ich kann das persönlich überhaupt nicht nachvollziehen, aber ich glaube deswegen, dass, obwohl ich Optimist bin, die Antwort auf deine Frage heißt, ich glaube nicht, dass das nachhaltig ist, diese Veränderung. Ich befürchte das jedenfalls.
Ich fand das in der Schule mal, das ist mir noch so in Erinnerung geblieben, wir haben mal in Ethik so eine Diskussion über TerroristInnen und FreiheitskämpferInnen geführt, ob es da einen Unterschied gibt und ob man, wenn man das eine durch das andere ersetzt, ob sich es dann irgendwie milder anhört. Und ich finde, es hört sich milder an, aber dahinter ist ja eigentlich eine brutale Aggression, und zwar zu sagen, naja, wenn man jemanden, der jemanden umbringt, plötzlich FreiheitskämpferInnen nennt, dann ist das alles, dann kriegt das eine andere Farbe, und das finde ich halt nicht, weil du trotzdem Menschenleben auslöschst. Und wenn wir in einem Land leben, wo wir sagen, es ist fortschrittlich und gut, dass wir die Todesstrafe abgeschafft haben, dass wir abgeschafft haben, dass man mit Mord und Totschlag sich irgendwie Freunde oder Verbündete macht, dann finde ich es extrem komisch, diese Worte miteinander zu ersetzen und sagen, nee, die sind keine Terroristen, die sind FreiheitskämpferInnen, die sind für die gute Sache, da müssen wir ja hoffen, dass die nicht gefasst werden. Ich kann verstehen, dass man das als Schülerinnen oder als Schüler irgendwie vielleicht faszinierend findet, und da finde ich, muss man auch nochmal ein bisschen die Jugend ausklammern, die vielleicht irgendwie radikaler, ich war auch radikaler in der Jugend, als ich es heute bin, aber ich finde trotzdem, dass es so Grundmauern der Gesellschaft braucht und auch so ein Grundfundament an, was es Recht und was es Ordnung braucht, auf die man sich einigt. Und wenn wir irgendwie jetzt wieder dahin zurücksnappen, und ich habe dich das gefragt, weil ich mir auch nicht mehr ganz sicher bin, aber eher aufgrund der steigenden Anzahl der Despoten auf dieser Welt, und man sich halt fragt, okay, wenn Putin cool finden bedeutet, dass man halt auch dann Morde gut finden muss in gewisser Weise, weil es ist ja für die gute Sache, es ist ja irgendwie, um den Staat zu schützen, um den Despoten zu schützen. Weiß nicht, ich finde das absurd, aber ich sehe ja inzwischen sehr viele Menschen, die so Morde, gerade zuletzt Nawalny, verargumentieren, und ich finde das so beängstigend, und ich hoffe, dass es nicht irgendwie unser Land erreicht, aber ich bin da nicht so optimistisch.
Ich habe eine Parallele, gerade wo du das gesagt hast, fällt es mir ein, eine Parallele schon. Die RAF ist ja schon bei aller Kritik an dem damaligen Staat aus einem Phantasma entstanden. Aus einer völligen Illusion, man würde in einem faschistischen Staat leben, was einfach nicht der Fall war. Und bei aller Kritik der Demokratie damals und das bei aller Kritik des Apparats damals, sehe ich da eine Parallele, weil es heute wieder Leute gibt, die glauben, dass wir in einem faschistischen Staat leben, der Menschen an den Rand ihrer Existenz drängt in einer Weise, dass man gewaltvoll gegen ihn vorgehen muss. Ich habe das während Corona beobachtet, die Radikalisierung. Wir haben das jetzt im Kontext vom Nahostkonflikt beobachtet, Radikalisierung. Wir sehen das natürlich ganz besonders auch rechts, diese Radikalisierung, der Umsturzversuch, der letztes Jahr bekannt wurde. Also da gibt es ganz viele Leute, die wie bei der RAF aus einem völligen Illusionsbild heraus, aus einem Phantasma, sich von der Realität ablösen. Und da ist es nicht mehr so weit, glaube ich, in eine Terrorrichtung zu gehen, wenn man sowieso die Realität abgeschafft hat.
Ich würde gerne abschließend mit dir nochmal über die Person Daniela Klette sprechen, weil ich das irgendwie, wir haben uns jetzt heute so viel mit der Geschichte und auch mit der Flucht, der Verfolgung, jetzt auch dieser Verhaftung befasst, dass mir vor ein paar Tagen Gedanken gekommen ist, als ich Baywatch Berlin den Podcast gehört habe und die so gesagt haben, ey, wow, da wirst du irgendwie in deiner Jugend, machst du irgendwie Dinger, radikalisierst dich und dann bist du dein Leben lang auf der Flucht oder im Untergrund. Und also was man immer wirklich zusammentragen muss, Daniela Klette ist heute 65. 1975, also vor knapp 50 Jahren, im Alter von 17, hat die angefangen, sich zu radikalisieren und sich so erst für linke Gruppen zu engagieren und dann immer radikaler zu werden. Ich will jetzt gar nicht davon sprechen, dass sie da irgendwo hineingerutscht ist, weil das ist sie nicht. Also die ist als eine erwachsene Person, hat sie sich sehenden Auges dafür entschieden, sich einer Terrororganisation anzuschließen. Es gehen wirklich zahlreiche Verbrechen auf ihr Konto, schwerste Überfälle mit Bewaffnung. Und all das ist jetzt für mich nicht so, dass man hier von so reinrutschen sprechen kann. Das wäre für mich auch eine sexistische, romantische Erzählung von, die ist da so mit reingerutscht, weil sie ja nur mit dem einen zusammen war. Das glaube ich nicht. Aber trotzdem frage ich mich halt, ey, wenn du 17 bist und dann radikalisierst du dich, dann kommst du irgendwie in Kreise rein, wo du natürlich dich bewusst dafür entscheidest, mehr zu machen, aber dann bist du dein fucking Leben lang im Untergrund, auf der Flucht, musst irgendwie Geld beschaffen, musst das Geld waschen, kannst ganz viele Dinge, die andere machen können, nicht machen. Es wird zum Beispiel gesagt, es kommt auch in der Recherche von Keschrau nochmal raus, dass sie Geschwister hat, einen Bruder und eine Schwester und dass es vielleicht die Schwester sein könnte, die sich da auch irgendwie so mit verstrickt hat in die ganzen Sachen und da kannst du vielleicht auch keinen Kontakt zu deiner Familie haben, nie Kinder haben, so ganz viele Punkte, von denen ich mir denke, ich würde so gerne wissen, ob die das heute nochmal machen würde, wenn man sie fragen würde. Natürlich würde sie wahrscheinlich jetzt, eitel wie Menschen in dieser Position sind, sagen, ja, ich habe alles richtig gemacht, ich habe es für die Sache gemacht, aber wenn die so ganz alleine ist, nachts und dann aufwacht, so zur Wolfstunde und da dann irgendwie den Mond anschaut, denkt die dann, ja, das war wirklich, das war es wert. Das würde mich so interessieren. Was glaubst du?
Eine Panzerfaust zu Hause aufzubewahren, deutet schon nicht in die Richtung, dass man denkt, wow, ich löse mich komplett. Ich wollte das alles nicht. Aber insgesamt würde ich schon sagen, das ist halt wie Gesellschaft funktioniert in dem Moment, wo du erwachsen bist und sie hat erwachsen Straftaten verübt, musst du die Konsequenzen ziehen. Und alles, was in Richtung Reue oder Schuldanerkenntnis oder Verzeihen oder irgendwas hätte gehen können, das hätte ja vorausgesetzt, dass sie irgendwann kommt und sagt, ja, ich habe Scheiße gebaut, ja. Tut mir wahnsinnig leid. Deswegen habe ich einfach 0,0 Mitleid, im Gegenteil.
Nee, das wollte ich jetzt auch nicht.
Ich glaube schon, dass es am Ende gar nicht so wahnsinnig davon abhängt, ob sie glaubt, dass es richtig war oder nicht. Ich glaube, du hast in einer solchen Position gar nicht mehr die Chance, unvoreingenommen auf dein eigenes Leben zu schauen und zu sagen, oh, da habe ich das einfach komplett verfuscht, weil ich mit 17 halt hier mal dachte, dass der und der irgendwie vielleicht nicht der beste Mensch auf der Welt ist und dass man deswegen attackieren sollte.
Ja.
Also ich glaube, das kann gut sein, dass sie das bereut. Ich glaube, es ist aber ziemlich unerheblich, ob sie das bereut.
Ja, das glaube ich auch. Mir ist noch eine Unregelmäßigkeit aufgefallen, die ich nicht ganz verstehe in dieser ganzen Sache. Wenn man sich jetzt die Raubüberfälle von den dreien ansieht, dann war das beispielsweise 1999 ein Überfall auf einen Geldtransporter. 2006 Überfall von einem Realmarkt, da haben die 100.000 Euro erbeutet. Damit haben die dann 3 Jahre lang irgendwie so, sind die über die Runden gekommen bis 2009. Also die Abstände waren so, dass man sich denkt, ja klar, irgendwie 100.000 Euro durch 3 dann geteilt, ist ja gar nicht mal so viel, aber gut, wenn du im Untergrund lebst, vielleicht gehst du ja auch nicht einkaufen von dem Geld viel. In den letzten Jahren, bevor die gefasst wurden, 2012, 2014, 2015, haben sich die Überfälle aber so krass gemehrt und die Summen wurden auch höher, dass ich mich halt total frage, was hatten die mit dem Geld vor? Und darauf gibt es jetzt keine richtige Antwort. Du hast ja so ein bisschen gesagt, okay.
Ich hatte einen educated guess.
Ja, sag.
Ich glaube, sie wollten in Rente gehen.
Das ist auch das, was ich glaube, um ehrlich zu sein. Weil du hast ja auch gemeint, naja, gut, in der Neuzeit mit Euro und bla, ist es einfach viel teurer, Geld zu waschen. Aber das glaube ich, die hatten irgendeinen Weg, wie die das gemacht haben, weil die wurden ja vorher auch schon nicht gefasst. Und ja, jetzt kann man sagen, ja, davor gab es aber noch keine Digitalisierung. Aber wenn man jetzt sieht, wie sie geschnappt wurde, würde ich sagen, Digitalisierung war jetzt nicht das Erste, an das sie dachten. Ja. Also frage ich mich, also falls da irgendwelche Leute, die uns zuhören, irgendwie auch eine Doku oder was anderes gesehen haben oder Hintergründe haben, was das noch bedeuten könnte. Aber ich finde es so auffällig, dass sie eigentlich immer gieriger geworden sind am Ende und immer am Ende immer schneller und immer mehr,
kapitalistischer.
Ja, genau, immer kapitalistischer geworden sind, am Ende immer schneller und immer mehr überfallen haben, dass ich mich halt wirklich frage, wollten die in Rente gehen? Aber selbst das ist irgendwie komisch, weil, also mit wie viel Geld brauchen die, um in Rente zu gehen? Die haben 400.000 Euro bekommen, trotzdem war es irgendwie...
Na, 2016 400.000 Euro zu dritt, das glaube ich schon...
Ja, schon, aber 2015 130.000 Euro, 2014 46.000 Euro, 2012 135.000 Euro. Also ja, vielleicht haben die sich irgendwie so Summe X gesagt, wo sie dann alle in Rente gehen können oder so.
Oder Panzerfaustpreise sind stark gestiegen, das kann natürlich auch sein.
Ja, also das interessiert mich, bleibt wahrscheinlich noch offen, außer irgendwie Cashrau oder wer auch immer wird sich jetzt melden und sagen, ja, das hängt mit dem und dem zusammen. Kann ja tatsächlich sein, dass es mit irgendwelchen Gesetzen, die dann und dann in Kraft traten und plötzlich war es dreimal so teuer, Geld zu waschen, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, aber das waren unsere Gedanken zur RAF beziehungsweise zur Verhaftung von Daniela Klette und den Widrigkeiten des 21. Jahrhunderts, die jetzt wahrscheinlich tatsächlich dazu geführt haben, zumindest jetzt Daniela Klette zu fassen. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob die nächsten Tage die anderen beiden auch noch gefasst werden, weil anders als auf der Matratze im Maybachufer denke ich mir gerade nicht... viel Glück, Burkhard und Volker, sondern ich hoffe, dass die einfach gefasst werden und dass vor allem so eine Romantisierung von links aufhört bei solchen Geschichten, weil es am Ende, also ich will nicht wissen, wie es den Menschen geht, die irgendwie Angehörige haben, die zu Tode gekommen sind, weil die sich irgendwie Geld beschaffen wollten. Ja, Leute, wir hören uns wieder nächsten Donnerstag. Bis dahin, bleibt gesund. Danke fürs Einschalten. Freuen uns auch, wenn ihr uns unsere Gedanken per Mail, auf Instagram oder auf Twitter oder wo auch immer zukommen lasst. Wir lesen das immer und ja, dann hören wir uns wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.